Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute habe ich einen Gast am Start, und zwar die gute Jessie von der Kollisionsabfrage. Guten Morgen.
Morgen.
Grüß dich, die Kollisionsabfrage. Was für ein merkwürdiger Zufall.
Ja, nicht so wirklich.
Und aber trotzdem, für die Leute, die dich nicht kennen, kannst du vielleicht ein paar Takte zu dir sagen?
Ja, ich bin die Jessie von der Kollisionsabfrage und die Spiele, die ich eigentlich so am liebsten spiele, sind japanische Rollenspiele oder allgemein Rollenspiele oder auch Open-World-Spiele à la Saints Row.
Saints Row?
Saints Row 4, ja.
Ja, der kommt ja nächsten Monat raus, ne?
Ja,
der vierte Teil.
Genau.
Da bist du der amerikanische Präsident.
Superheld. Aber genauso wie auch wegen Rollenspiele Final Fantasy XIV A Realm Reborn, Neuauflage des Online-Rollenspiels. Aber ganz anderes Thema. Ja, Japanisch ist schon richtig.
Genau, aber wegen den japanischen Spielen habe ich dich jetzt hauptsächlich eingeladen, weil du sehr gerne Rollenspiele spielst und so auch so mit Final Fantasy, so weiß ich jedenfalls, so groß geworden bist auch so ein bisschen und auch immer wieder mal guckst, wenn es irgendwie japanische Neuveröffentlichungen gibt. Und zwar ist jetzt eShop für den Nintendo 3DS ein Spiel erschienen, das heißt Attack of the Friday Monsters, A Tokyo Tale. Und ja, als ich das reingeworfen habe, habe ich sofort an dich gedacht und ich würde gleich vorab auch sagen, dass ich das Spiel absolut großartig finde. Und weißt du mehr darüber? Also ich hatte nämlich überhaupt keine Ahnung, was es ist und woher es kommt, aber es gehört irgendwie zu einer bestimmten Spielereihe, oder?
Ja, diese Reihe nennt sich Guild. Und das ist jetzt schon inzwischen der zweite Teil. Also es gab schon eine Reihe, da sind 4 Spiele rausgekommen, wobei nur 3 auch über den eShop in Europa und Amerika erhältlich sind. Der vierte Teil leider nicht. Und jetzt beim zweiten Teil, da sind die Spiele einmal Bugs vs. Tanks and the Starship Demery. Und Attack of the Friday Monsters ist dann der dritte Teil dieser Reihe. Und die sind alle produziert von Level 5, aber von unterschiedlichen Studios dann noch entwickelt. Und in diesem Fall ist es Kas Ayabe von der Firma Millennium Kitchen.
Ah, da klingelt es ein bisschen. Die haben doch diese Reihe gemacht, den japanischen Namen habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Kasten. Aber es heißt übersetzt wörtlich mal Summer Vacation, ne?
Genau, das ist eine vierteilige Reihe, die für die PlayStation 1, also mit dem ersten Teil erschienen ist. Und du sagtest irgendwie auch, dass es jetzt auch für für PlayStation 3 sollte es jetzt wohl auch sowas geben.
Ja, es gab einen für PlayStation 3 und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals irgendwie mal so ein bisschen auf PlayAsia so ein bisschen rumgesurft bin und danach fernöstlichen Schätzen so gesucht habe. Ne? Und das Tragische ist aber, wenn du kein Japanisch kannst, dann sind viele Sachen einfach für dich komplett verschlossen. Du siehst diese total geilen Bilder und wenn du aber siehst, das ist irgendwie eine Visual Novel oder irgendwie ein Adventure oder so, dann kannst du es gleich vergessen. Also dann ist es halt wirklich nur so ein Ding fürs Regal, aber spielen kannst du es nicht wirklich. Und das war eins dieser Spiele, die sind mir aufgefallen, weil es ging da eigentlich überhaupt gar nicht um Kampf oder irgendwie sowas, sondern es war eigentlich so eine, wie nennt man das, eine Slice-of-Life-Geschichte, ne? Oder?
Könnte man sagen, oder Dorama, also Drama. Und also hauptsächlich ging es halt auch in der Geschichte um einen kleinen Jungen, der halt seine Ferien dann verbringt. Und ja, es ging halt auch eher darum, die Hintergrundgeschichten der anderen Figuren kennenzulernen. Und zwar gibt es dann auch so eine Art Sammelmöglichkeit. Also es war bei My Summer Vacation ist Käfersammeln gewesen und dann halt mit denen zu kämpfen. Also dieses sogenannte Pokémon-Prinzip. Und jetzt bei Attack of the Friday Monsters sind es, wie es halt so schön passt, Karten mit Monstern, die man dann nach und nach sozusagen zusammensammelt durch sogenannte Orbs oder Glimms, die dann immer dann eine Karte sind. Und man kann diese Karten kombinieren, um die halt stärker zu machen. Aber das ist eigentlich bei dem Spiel Attack of the Friday Monsters nicht das Hauptaugenmerk. Das ist eigentlich nur so nebenbei. Ist auch dazu gedacht, zum Beispiel, um dann andere Charaktere noch ein paar Infos herauszulocken, weil dann eventuell sonst die Story auch nicht weiter weitergeht, aber das ist dann nur eigentlich ein Mittel zum Zweck, dass du mindestens zweimal das Kartenspiel ausprobierst. Das kannst du, also nachdem du das Spiel durch hast, kannst du das dann bis zum Abwinken sowieso spielen.
Du hast schon so krass vorgegriffen. Vielleicht müssen wir für die Zuhörer nochmal schnell erklären, was Attack of the Friday Monsters jetzt genau ist. Also ich würde es jetzt beschreiben als Visual Novel. Hatten wir ja im Grunde genommen so gesagt. Ne? Also es sieht auch erstmal aus wie so ein Adventure, ändert so von der Steuerung und von der Mechanik so ein bisschen an die alten Adventures, Action-Adventures und Survival-Horror-Spiele vielleicht auch so ein bisschen.
Also auch Rollenspiele.
Auch Rollenspiele,
musste genau. So ein bisschen, auch jetzt, wenn man jetzt so diesen diese Grafikmischung sieht, also von handgezeichneten Hintergründen, wobei auch der 3DS jetzt nicht so stark genutzt wird, aber man sieht halt teilweise Vordergründe, die dann auch gezeichnet sind und die Charaktere, die dann in Polygonen dann sind, die laufen dann da durch und das erinnert mich sehr stark als an Final Fantasy VII.
Mhm. Stimmt, also es gibt so Vordergrundobjekte wie zum Beispiel so ganz klassischen Strommast oder so.
Ja, oder ein paar Büsche.
Oder Büsche oder so Zeug. Also die Kamera ist halt immer so gesetzt, dass man schon so eine gewisse Tiefe hat, aber es ist jetzt nicht der grandioseste 3D-Effekt, der hier auf dem 3DS kam. Ja, der
ist auch wirklich nur, ich glaube, so ein bisschen designtechnisch, aber das hat jetzt auch nicht irgendwelche Spielereien fürs Spiel selbst. Also,
nein, also es ist nicht zum Beispiel wie bei Super Mario 3D World, dass man diesen 3D-Effekt braucht, um bestimmte Level-Elemente zu entdecken, weil man diese Räumlichkeit benötigt, um den Raum zu begreifen, sondern es ist wirklich eigentlich eher Kosmetik. Also man kann es auch genauso gut in 2D spielen und es verliert relativ wenig von seinem Charme dann.
Ja, genau.
Genau. Aber und du spielst einen kleinen Jungen, der ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde ihn jetzt auf 6 Jahre oder so schätzen irgendwie.
Also der ist in der 4. Klasse, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie das im japanischen Schulsystem ist, wie weit er ist. Aber ich vermute auch mal, dass der vielleicht 10 Jahre alt sein könnte. Der Charakter in My Summer Vacation ist 9 Jahre. Und das könnte so auch hinkommen. Also vom Verhalten her und auch von.
Ja. Mein Kater ist gerade auf den Tisch gesprungen und beschwert sich gerade lauthals, dass wir hier podcasten. Deswegen eine kleine schnurrende Unterbrechung. Ja, aber also dieser kleine Junge, also die Besonderheit ist ja, dass der jetzt gar nicht so lange in diesem Dorf ist. Das ist irgendwie so ein Vorort von Tokio. Also es heißt ja, dass man, wenn man sich auf einen bestimmten Hügel stellt, den Tokyo Tower sehen kann aus der Ferne heraus. Und es ist so, dass da auch wirklich alles so klein und abgesteckt ist, wie in so einem kleinen Dorf. Und der Junge ist jetzt seit 5 Tagen dorthin gezogen und die Eltern haben eine Wäscherei da stehen.
Genau. Also er ist dann halt jetzt auch von der Schule gewechselt und kennt dann natürlich auch noch niemanden von den Kindern und muss sich eigentlich erstmal seine Freunde suchen. Und und da kommt es halt, der kleine Sota, das ist sein Name, der Vorort heißt Fujinohana. Und er lernt halt nach und nach dann die Dorfbewohner kennen und die sozusagen ihn auch dann ein bisschen in die Mysterien dieses Ortes einweihen. Und es gibt halt da auch ein Filmstudio. Und das ist jetzt sowieso auch der Hintergrund von diesem Spiel, deswegen auch Attack of the Friday Monsters, weil dieses das spielt in den 70ern. Und in der Zeit waren halt oder auch schon vorher die sogenannten Kaiju-Filme sehr beliebt, bei den Kindern auch und besonders als dann auch später diese Superhelden dann mit eingeführt wurden. Da gibt es halt auch ein Studio, das diese Filme dort produziert oder auch TV-Serien produziert. Und der kleine Sota wird dann halt mehr und mehr in diese Geheimnisse so mit eingeweiht, was denn da tatsächlich los ist in diesem Ort. Denn jeden Freitag am Abend sollen dort halt große Monster auftauchen und diese Spuren findet man halt auch überall in der Stadt verstreut, wie zum Beispiel riesige Fußabdrücke oder so, Godzilla. Und
das ist so großartig. Du kommst da irgendwie so rein und dann es sieht erstmal ganz normal nach einem japanischen Vorort aus. Ne? Es gibt diese Insekten, also diese ähnlich
Zikaden
heißen die. Ne? Also diese, es ist so ein ganz aggressives Grillenzirpen, wenn man so
das. Jeder,
so
der Neon Genesis Evangelion kennt auch dieses Geräusch.
Genau, also es ist wirklich ganz dieses typische etwas aggressive Zirpen und es ist wirklich ein weites Feld. Es ist alles sehr grün, alles sehr sommerlich und so weiter. Und dann läuft man da, beginnt man mit seiner Erkundungstour und findet dann schon irgendwie recht bald dann die ersten Fußstapfen, diese großen T-Rex-artigen Dinger irgendwie. Und man fragt sich, wo zum Geier kommt das her? Und die sämtliche Kinder in diesem Ort sind halt fest davon überzeugt, dass es diese Monster gibt. Und die bewegen sich halt auch wirklich so in dieser Fantasiewelt irgendwie, so jenseits der Erwachsenen. Und dieses Kartenspiel, was die im Prinzip dann spielen, ist eigentlich nur etwas, was ihre Fantasie dann nochmal zusätzlich beflügelt. Aber sie leben halt wirklich so komplett in dieser Welt so und nehmen irgendwie anscheinend auch gar nicht wahr, dass da ein Filmstudio daneben ist und ordnen das auch gar nicht so ein, ne? Also für die ist das irgendwie alles noch echt.
Ja, das Filmstudio selber ist aber auch, hat halt seine Geheimnisse. Es hat ja sowohl das Studio als dann auch noch einen Lagerraum und Sota geht mir halt auf den Grund und ja, ganz witzig, wenn er halt mit der Produzentin dann auch spricht, die halt Ideen braucht, genauso wie ein Drehbuchschreiber. Also dort sind auch sehr viele verschiedene Charaktere in diesem Ort. Jetzt neben seiner Familie und den Schülern und da gibt es halt auch einen mysteriösen Mann, wo man nicht so wirklich weiß, wo er zugehört. Also er wird witzigerweise jetzt in der englischen Übersetzung, also er heißt Frank und er wird auch manchmal Frankfurter genannt. Also es ist dann auch ganz lustig irgendwie, was er halt so auch an erwachsenen Charakteren vorkommt. Also es sind alle irgendwie sympathisch und ja, sie bieten auch mehr als einfach nur, dass sie da Erwachsene und die Eltern sind, sondern es sind wirklich kleine Geschichten, die sich da auch abspielen zwischen den Figuren.
Und diese kleinen Details, ne? Also wenn man ein Gespräch mit den Figuren anfängt, dann haben sie immer so eine Begrüßungsgeste. Und die ist bei jedem Erwachsenen immer anders. Und jeder Erwachsene passt sich dann immer so diesen Jungen an. Also die sprechen natürlich nicht normal mit ihm, sondern halt schon in so einer Sprache, wo sie meinen, dass das Kind das versteht. Mhm. Und dann gehst du zum Beispiel zu dem Polizeioffizier, da gibt es irgendwie so einen Typen an der Bahnschranke, der dann auch gleich die Polizeistation hat. Und dann salutiert er mit dem Jungen. Zum Beispiel so, wie es Polizisten da so machen. Und der kleine Junge ist total übereifrig und versucht das irgendwie nachzumachen und streckt seinen Rücken auch so richtig durch. Irgendwie so,
ja, weil genau, für die Kinder ist es halt auch immer ein Spiel. Für die ist es halt eine große Fantasiewelt, genau. die dann da aufbauen und ja, das mit den Erwachsenen teilen. Und die spielen dann sozusagen mit.
Genau. Und die Erwachsenen gibt es halt auch so einen Autoren, der bückt sich dann immer hin und sagt dann immer so so sehr beruhigende Sachen irgendwie und bietet immer seine Hilfe an und so weiter. Aber du merkst halt, da ist halt schon irgendwie noch so eine gewisse Distanz irgendwie dazwischen, aber sie verhalten sich kindgerecht irgendwo. Also diese Produzentin zum Beispiel lässt sich ja dann ja auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt verraten darf, eigentlich nicht, aber lässt sich eine sehr, sehr schöne Sache einfallen, um dem Jungen, dem Protagonisten, richtig Mut zu machen. Mhm. Und ihm aber auch gleichzeitig davor zu warnen, derjenige, der jetzt diese besondere Aufgabe bekommt, die ich dir jetzt gegeben habe, muss auch Geheimnisse bewahren irgendwie so. Und das macht das Ganze nur noch mysteriöser. Und
das ist, das Witzige ist auch, dass dann Sota hinterher sagt, ich weiß was, aber ich darf es nicht sagen. und solche Sachen. Und da sind halt mehrere Geheimnisse, die so im Laufe des Spiels einem auch klar werden. Also ich habe es jetzt durchgespielt, so sagen, knapp 3 Stunden. Und also muss sagen, das Spiel besteht aus 25 Kapiteln, die man aber nicht hintereinander spielen muss, sondern je nachdem, wie man gerade sich durch die Gegend bewegt, mit wem man gerade spricht, kann man diese Kapitel unterschiedlich fortführen. Es gibt dann auch ein Bonuskapitel, das ist dazu da, wenn man halt die Hauptstory durchgespielt hat, kann man noch manche Kapitel abschließen und kann dann halt das Kartenspiel richtig ausprobieren.
Ja. Das ist, also man muss ja wirklich sagen, das Spiel ist wirklich, Visual Novel passt eigentlich ganz gut, obwohl es jetzt vom optischen und von der Steuerung her eigentlich eher wie ein Adventure aussieht, aber man ist tatsächlich die meiste Zeit damit beschäftigt, von einem Wegpunkt zum nächsten zu laufen. Also die Monsterbestandteile zusammen. Man kann ja immer so kleine Steine sammeln und wenn du irgendwie eine bestimmte Anzahl hast, dann kriegst du eine neue Karte mit dazu. Und aber man führt im Grunde genommen eigentlich nur Gespräche. Also es ist wirklich dann wie eine interaktive Geschichte, die da voranläuft. Man kriegt jetzt nicht diese klassischen Adventure-Rätsel und so. Es gibt dann so manchmal hier und da so kleine Punkte, wo man ein bisschen überlegen muss, wie löse ich das jetzt?
Genau, es gibt Mini-Rätsel, aber die sind vielleicht, wenn man hochrechnet, 2-3 Stück. Ja,
also wirklich mini.
Genau. Also man muss nicht irgendwelche Sachen aktivieren oder ja irgendwas kombinieren, wie du schon sagtest. Also es ist wirklich ganz gering und auch sehr, sehr schlüssig. Also man weiß auch sofort, wo man irgendwie hinlaufen muss. Also man steht da jetzt nicht und weiß nicht, wie man jetzt weiterspielen soll. Also da gibt's immer einen Weg.
Das stimmt, aber ehrlich gesagt, das ist so egal. Also ich fand, das ist sogar gut, dass das Spiel so simpel ist, weil da wird der ganzen, wird den Charakteren, wird der Geschichte, der gesamten Dramaturgie, die ich absolut großartig finde, wird da wirklich Raum gegeben. So. Und die funktioniert ja auch in dieser kurzen Zeit.
Ja, sowieso. Also sowohl vom Gestalterischen her, als aber auch von der Musik, die ist wunderschön. Mhm. Sie passt sich auch immer dann dem Moment an oder sagen wir mal, wie gerade die Figuren gelaunt sind, da ist es mal sehr imposant, dann ist es ein bisschen romantisch oder ist es auch sogar mal traurig. Und das ist wirklich toll. Also die Musikuntermalung passt da perfekt, auch mit dem Opening, was ein zuckersüßer Popsong ist und aber auch richtig Spaß macht. Also er verbreitet gute Stimmung, wenn man ihn hört und möchte gleich mitwippen.
Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine Anime-Serie. So fängt das dann halt auch an, ne? Wie so eine, die man früher so im Fernsehen gesehen hat. Und ich war sofort nostalgisch berührt, obwohl ich das damals halt nie so mitgekriegt habe. Ich habe natürlich nicht in Japan gelebt und habe diese Monster-Geschichten auch nicht mitgekriegt. Aber habe so als Kind schon so ein bisschen Godzilla und Power Rangers und so gesehen. Irgendwie natürlich so ähnlich gefühlt wie die Kids. Irgendwie so, oh geil, da ist jetzt dieser super-duper Held und so. Und konnte schon so ein bisschen diese Faszination dafür nachvollziehen. Und das, was da jetzt so die Sammelkarten sind, so, ich sag mal, die Pokémon-Yu-Gi-Oh!-Karten der 70er sozusagen, war ja für uns damals in den 90ern, Ende der 80er, ja vielleicht auch so die Sticker-Alben so ein bisschen. Ne,
wo ja, oder Baseball, Fußballkarten, genau. Du hast immer noch auch das, neben den ganzen Pokémons, beziehungsweise eher Yu-Gi-Oh!-Karten. Ja,
und das ist cool. Also ich meine, wo man muss ja gar keinen Bezug zu diesen Monstern haben. Man versteht aber sofort, was den Reiz dieser Karten, dieser Spiele irgendwie ausmacht. Und dann haben sie ja auch noch so ein lustiges Spiel. Das heißt, jeder, der verloren hat in einem Kartenspiel, ist der Untergebene. Sagen sie ja, ne? Der muss dann, und dann haben die irgendwie so einen
Zauberspruch, was genau, das? So ein Kinderspruch.
Und dann muss der andere sich auf den Boden legen und darf erst aufstehen, wenn der andere sagt, steh wieder auf. So, und das ist so ein ganz harmloses Kinderspiel und die Freunde, die du kennenlernst, die nutzen das jetzt auch nie irgendwie negativ aus, sondern das ist einfach nur irgendwie so der Beweis dafür, ich habe gewonnen so und wir machen jetzt sowas wie ein harmloses, erweitertes Spiel, so eine kleine Strafe im Grunde genommen. Und das finde ich so liebenswert. Das Spiel ist nirgendwo bösartig oder irgendwie sowas. Und
gar nicht, auch nicht unfair. Ja. Zum Beispiel sogar alleine das Kartenspiel, das ist es hat zwar die Karten haben Werte und du kannst halt auch, wenn du mehr Karten eines selben Typs hast, dann auch verbessern. Allerdings ist das Spiel eigentlich ein simples Steinschere-Papier und ist auch wiederum dann ein Glücksspiel, weil du weißt ja jetzt nicht, gerade hat er gerade da Steine und du hast Papier liegen, ja, je nachdem. Also dadurch ist das auch ganz, ganz einfach abgefasst, ganz simpel mit 5 Karten pro Person immer. Und also entweder hat man Glück, dass man verliert, dass man gewinnt oder dass man verliert. Das hängt da wirklich nur so ein bisschen vom Zufall ab.
Das stimmt. Also man kann zwar versuchen, ein bisschen taktisch vorzugehen. Also es gibt die Möglichkeit, die Karten so zu tauschen. Also man legt diese 5 Karten und stellt die dann so gegenüber. Und wenn man merkt, dass diese gegenüberliegenden Konstellationen, die sich jetzt gerade bekämpfen, dass du jetzt gerade verlierst, du kriegst immer so Tipps irgendwie von...
Die legen, glaube ich, vorher fest, ob's, ob gewinnen, ob verlieren oder auch, ob es gleiche Karten sind, Schere zum Beispiel. Das wird vorher festgelegt und diese Anzahl von Win, Draw and Lose bestimmt dann auch, ob du gewinnst oder verlierst.
Genau. Manchmal hat man auch einfach Pech und der Computer war dann in dem Moment schlauer und das ist auch so ein bisschen von dem Charakter abhängig, den du da jetzt gerade bekämpfen möchtest. Da ist irgendwie so ein Mädel dabei, die ist super stark und die habe ich bisher noch nie gewonnen. Und deswegen glaube ich. Aber ich finde, die größte Stärke ist wirklich, und das soll, ich habe die alten japanischen, also die quasi Vorgänger dieses Summer Vacation Spiele ja nie gespielt. Ich habe nur drüber gelesen und ich habe so tolle Sachen drüber gelesen, dass die Alltagsprobleme von erwachsenen Menschen so aus Kinderaugen dargestellt werden. Also dass die Stärke dieser Spiele darin besteht, auch so ein bisschen das, was Studio Ghibli halt auch jahrelang so gut in ihren Trickfilmen dargestellt hat, dass so Probleme aus Kindersicht auch so auf eine gewisse Art dramatisiert werden, so einfach weil sie bestimmte Dinge und so Vorgänge nicht so richtig verstehen, dann aber trotzdem mitkriegen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und um ein Beispiel zu nennen, bei Attack of the Friday Monsters ist es ja zum Beispiel so, dass die eigenen Eltern nicht so gut miteinander auskommen, weil sie in Armutsverhältnissen leben und weil sie in Geldschwierigkeiten stecken und weil der Vater zum Beispiel auch extreme Schwierigkeiten mit seinem Selbstbewusstsein irgendwie so hat. Mhm. Und der Junge kriegt das dann halt nur so am Rande mit. So, dann sagen die Kinder, die Eltern immer so Sachen wie so, ja, ist alles in Ordnung so und tun so, als würden sie sich freuen. Und zum Beispiel kommt der Junge dann in einer Situation mit so einer Auszeichnung an und freut sich total über diese Auszeit. Für ihn ist es das Größte, weil er noch nie in seinem Leben sowas gekriegt hat und er hat lange dafür, also in Anführungsstrichen, gekämpft, ne, und war sehr eifrig, die zu kriegen. Und für die Eltern ist es, ja, hier hast du deinen Aufkleber, schön, ist toll. Lächeln dann natürlich, aber sobald sie sich umdrehen, merkst du, da sind Probleme. Und wenn du das als Erwachsener spielst, dann merkst du, dass da mehr ist. Und das macht das eigentlich ziemlich traurig und dramatisch, finde ich.
Ja, dadurch hat man auch verschiedene Blickwinkel aufs Spiel. Vielleicht jemand Jüngeres oder so würde das ganz anders sehen. Hm. Sagen wir, es wird jetzt auch jemand spielen, so mit 12. Oder wirklich als Erwachsener siehst du dann auch so ein bisschen die Verzweiflung bei manchen der Figuren und dann auch die Beweggründe, warum sie sich dann auch so verhalten, was sie dann auch sagen. Und die Beziehung zwischen Vater und Sohn, das ist da auch ein wichtiger Knotenpunkt in dem Spiel.
Ja.
Aber man verrät eigentlich schon zu viel, wenn man schon eine Kleinigkeit
sagt. Wir dürfen eigentlich nicht mehr sagen.
Das ist inhaltlich schon sehr stark komprimiert, wegen der kurzen Spielzeit. Und da passiert hinterher wirklich, also am Anfang kommt es noch einmal normal vor, aber das zieht richtig an. Und man möchte eigentlich gar nicht mehr weglegen.
Nee, das...
Und mehr, eigentlich möchte man mehr sogar.
Man darf eigentlich auch nicht zu viel verraten. Also toll ist, dass dieses Spiel auf diesen verschiedenen Ebenen funktioniert. Und das soll eigentlich schon die wesentliche Empfehlung dafür sein, irgendwie so. Und ich finde, dass Level 5 sich in diesem Punkt auch so ein bisschen für Ni No Kuni entschädigt, so, weil da war ich doch, obwohl ich sehr begeistert war, wir haben beide ja auch mal bei Kollisionsabfrage sehr intensiv drüber gesprochen, über den Einstieg, und waren total begeistert, haben gesagt so, wow, das ist ja Wahnsinn und Ghibli und diese tolle Kinderwelt und so, aber das ganze Spiel, Ni No Kuni konzentrierte sich halt so stark auf diesen Rollenspielkampf und diese Zufallskacke und dieses, dieses Aufleveln und das ganze Zeug irgendwie so, und es ging irgendwann gar nicht mehr so richtig um die Figuren, und dann hat man ein Fantasy-Klischee nach dem nächsten irgendwie so rausgeholt, irgendwie so, und das war, fand ich, sehr enttäuschend.
Ja gut, da war halt das Problem, dass man am liebsten eigentlich Ni No Kuni eher als Adventure-Gestalt gesehen hätte und vielleicht nur so ähnlich wie jetzt Attack of the Friday Monsters, dass dann das Kämpfen so ein Zusatz wäre, ein Bonus, weil teilweise waren die Abschnitte, wo man dann gekämpft hat, ziemlich zäh. Also man kann zwar, wie man es so kennt von Rollenspielen, ja ausweichen, aber irgendwann haben die Monster einen doch und du brauchst es dann auch für die Bosskämpfe und alles. Und das kam mir dann schon stellenweise wie ein Dungeon Crawler vor, weil Story, ein bisschen Adventure, das fand ich schön, weil da waren tatsächlich auch kleine Rätselsachen mit dabei. Und dann eine Zeit lang nur kämpfen, aber wirklich nur kämpfen. Und die waren dann ja auch nicht unbedingt so interessant, weil es ja in einem Areal dann immer nur, ja, gewisse Ähnlichkeiten mit den Monstern gibt, bis es halt zum großen Boss kommt, der dann wieder so schwer war, dass es dann frustrierend ist, wenn du dann noch mehrmals verlierst. Und das finde ich, da tritt halt das Spiel so ein bisschen auf der Stelle. Muss ich aber sagen, ich habe es auch nicht so weit gespielt, weil es soll ja noch mehr bieten, also noch ein bisschen mehr dazukommen, was man zusätzlich machen kann. Aber dieses Kämpfen hat mich so ein bisschen halt davon abgehalten, so bei der Stange zu bleiben, weil es dann, ja, ich fand es schade für die Geschichte, weil die ja auch sehr traurig ist und so wie halt bei Attack of the Friday Monsters, wo in der Kürze wirklich man gar nicht aufhören möchte, das zu spielen. Und das ist bei Ni No Kuni, finde ich, schade, weil das Spiel präsentiert sich einfach wunderschön. Und da hätte einfach der Kampf weniger sein müssen und mehr Adventure-Part drin.
Also ich finde, ich habe Ni No Kuni ja schon 20, 25 Stunden gespielt. Und ich finde, es wird halt irgendwann auch ein Stück weit prätentiös, was diese inhaltliche Doppeldeutigkeit betrifft irgendwo. Man spürt es am Anfang schon so ein bisschen, dass dann das Herz eines Menschen bereinigt werden muss und so weiter. Und das ist alles so total in your face, so super offensichtlich. Und das mag ich an Attack of the Friday Night Monster, dass es nie diese Doppeldeutigkeit irgendwie so überstrapaziert irgendwo. Also da springen die Leute nicht plötzlich aus einer Rolle oder hast du irgendwie keinen Begleiter, der dir erklärt, was du jetzt da zu tun hast, so wie bei Ni No Kuni, sondern es ist wirklich, es läuft auf diesen zwei Ebenen. Und wie du es gesagt hast, ein Kind kann das spielen und sieht das ganz anders als ein Erwachsener. Und ich finde, das macht großartige Werke aus, diese Doppeldeutigkeit, die jetzt nicht sofort sich so aufzwängt. Und bei Ni No Kuni war das so, sie drückt sich drauf und ja, es ist schön und es ist auch toll gemacht und so, aber nach einer Zeit nervt das nur. Und dann kommt ja dieses langwierige Spiel mit dazu. Deswegen finde ich tolle Sache, dass Level 5 da jetzt im Prinzip so indirekt so eine kleine Mini-Entschuldigung rausgebracht hat. Ja, diese Guild 3 ist ziemlich cool, oder? Also ich würde mir echt wünschen, dass die mal so als Modul irgendwie rauskommt oder so.
Also ich finde das auch allgemein sehr interessant, weil das sind ja so Spiele, die vielleicht gar nicht so für den europäischen oder amerikanischen Markt interessant wären, also weil, oder beziehungsweise weil so viele das nicht kennen, weil die Genres sind sehr unterschiedlich. Also es sind sowohl Shooter bei, Simulation, Rollenspiel und Rhythmenrollenspiel, wie es jetzt auch dieses rhythmische Final Fantasy Spiel für ein 3DS ja auch gezeigt hat, dass es auch geht. Ja. Und ja, eigentlich so eine Perle, dieses Slice of Life Drama. Sache, die ist ja doch sehr, sehr selten und sieht man halt auf dem westlichen Markt so gut wie gar nicht. Und ich finde es schön, dass dann mit Attack of the Friday Monsters mal so eine Möglichkeit gekommen ist, dass man sowas mal ausprobieren kann. Und ich wäre für mehr auf jeden Fall von diesem Genre. Also muss nicht immer dann dasselbe Thema sein mit Junge verbringt Ferien oder Junge wechselt Schule. Da gibt es ja viel, viel mehr. Das kennt man ja auch dann von Anime, dass es da wie zum Beispiel The Girl Who Leap Through Time.
Das ist ja und, sehr, sehr oft interpretiert worden. Ne? Ja.
Dementsprechend finde ich, bietet das auch sehr, sehr viel Spielraum, was man da an Geschichten machen könnte. Und ich meine, es ist nun mal Visual Novel und dieses Genre bietet dann halt auch alle möglichen Genres innerhalb des Spiels.
Ja.
Deswegen, schön.
Also und cool finde ich, dass diese Guild-Reihe auch... das sind halt wirklich namhafte Designer in Japan. Also ein paar wenige sind auch im Westen bekannt, wie der Suda 51 und so. Aber das sind halt da Leute, die halt wirklich großartige Spiele gemacht haben. Die halt auch.
Ja, ich meine, die haben ja sogar Unterstützung von, also das allererste Spiel aus der Guild-Reihe 1. Da hat sogar Studio Bones dazu Sequenzen gesteuert und sind auch dann noch, ist eine bekannte Sängerin noch mit dabei, also auf jeden Fall schon versucht, größere Franchise zu machen, aber ja, ist natürlich auch unbekannt. Und
genau, aber durch diese Download-Distribution haben sie ja auch die Möglichkeit, ein bisschen zu experimentieren. Also sie müssen jetzt nicht, also sie müssen das Ding ja jetzt nicht im so großen Umfang produzieren, dass es auf jeden Fall Erfolg Ausschlag geben wird, sondern sie können auch sagen, ja, ich probiere jetzt mal was Verrücktes aus. Und dann kommen so Sachen wie die, wie Attack of the Friday Monsters zustande oder halt dieses, wie hieß das, das Starship Denray oder sowas. Dieses Ding, was ich mir unbedingt nochmal angucken wollte, weil das so ein Horrorspiel auch ist. Aber ich habe ein paar Bilder davon gesehen und das kannst ja niemanden, kannst ja keinem großen Studio verkaufen. Das sind halt wirklich Sachen, die nur in diesem kleinen Rahmen auch machbar und möglich sind, weil die Entwicklungskosten überschaubar sind. Aber ich finde cool, dass Designer dann einfach diese Chance gegeben wird, dann ein paar Ideen, die vielleicht ein bisschen ausgefallener sind, die dann auszuprobieren. Und manche davon gehen ja auch so ein bisschen in die Hose. Also dieses Starship Denray soll ja nicht ganz so prickelnd sein. Aber Crimson Shroud zum Beispiel, da war der gute Memo von den Pixelmachern bei uns zu Gast, der war absolut begeistert, hat gesagt, das ist ein super geiles Ding. Und das kann nach vorne, nach hinten gehen, aber jetzt in diesem Fall Attack of the Friday Monsters, das finde ich absolut großartig und empfehlenswert.
Und was ich auch noch witzig finde, dass genau das Spiel jetzt hier rauskam, als auch Pacific Rift jetzt...
Pacific Rim.
Pacific Rim. Rift, egal. Jetzt ist das schon in den Kinos?
Ich glaube, ja, ich glaube, der ist seit einer
Woche. Ist ja auch in dem Sinne ein Kaiju-Film und ja, witzigerweise halt.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ne?
Passt. Vielleicht ist das dann für diejenigen interessant, die den, ja gut, den Film mit sehr viel Action gesehen haben, vielleicht mal etwas Besinnliches, was auch das Thema Kaiju-Monsterfilme halt hat. Und ja, vielleicht ist es ja auch.
Du hast recht, also die Ähnlichkeit zu Neon Genesis war ja nie zu übersehen, aber jetzt so streng genommen sind es ja wirklich Monster aus dem, die kommen ja aus dem Meer oder so, ne?
Ich glaube in dem Fall ja, aber ja. Das ist unterschiedlich, ob sie jetzt Aliens sind, ob es Aliens sind, die von die Monster mitbringen oder ja irgendwelche Maschinen, also man kennt ja auch die ganz vier verschiedenen Godzilla-Filme. Mal ist er gut, mal ist er böse. das ist unterschiedlich. Das ist halt das Kaiju-Genre und das ist einfach fantastisch. Also es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen.
Ja, cool. Also ich glaube, wir würden es empfehlen. Ne? Also es kostet im E-Shop 7,99. Also das mag jetzt wenig klingen, 3 Stunden. Aber es sind fantastische 3 Stunden. Also ich hatte auch direkt Bock, das dann nochmal zu spielen und mich dann weiter in diesem Dorf zu beschäftigen und dieses Kartenspiel noch ein bisschen weiter ausprobieren und so weiter. Ich finde, es lohnt sich total. Und ja, gibt's leider nur im E-Shop. Also ich hoffe, irgendwann kommt auch wirklich mal so eine Compilation raus, dass dann alle Guild-Spiele mal auf einem Modul vereint. Das wäre ein Traum.
Das wäre fantastisch, ja.
Insofern, ja, cool. Vielen Dank, dass du da warst.
Bitte.
Und dann wünschen wir allen Hörern natürlich noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.